Die Kustodie des Heiligen Landes ist die Ordensorganisation der Franziskaner im Heiligen Land. Heute gehören zur Kustodie neben Israel und Palästina auch der Libanon, Syrien, Jordanien, Zypern und Rhodos sowie einzelne Konvente in Italien, Ägypten, den USA und Argentinien. Der Hauptsitz befindet sich im Salvatorkloster im christlichen Viertel der Altstadt. Wer hätte Anfang März geglaubt, dass die Pandemie Covid-19 so rasch ausbreiten würde? Nicht ein Land, eine Region, nein, Länder und Kontinente sind davon betroffen, so auch das Heilige Land Israel und Palästina. Als erstes wurde dort das Westjordanland abgeriegelt. Erst am 26. Mai, also 83 Tage Quarantäne, wurde die Pforte der Demut der Geburtskirche in Bethlehem wieder geöffnet. Einheimische und Pilger können nun wieder die Geburtsstätte unseres Herrn besuchen. Das ist eine Botschaft der Hoffnung. Dennoch sind die Probleme damit nicht aus der Welt geschafft. Auch die Franziskanerkustodie des Heiligen Landes ist von den Folgen der Corona-Epidemie nicht verschont geblieben. Ganz wesentlich, denn in diesem Jahr konnten die Mitarbeiter bisher noch nicht mit dem Karfreitagsopfer unterstützt werden. Das weltweite Opfer für das Heilige Land ist auf den 13. September angesagt. So bin ich heute im Gespräch mit dem Kommissar des Heiligen Landes für die Länder Schweiz und Liechtenstein, Pater Gottfried Ecker in Nevels. Am Mikrofon ist die Andrea Marti und so begrüße ich Sie ganz herzlich, Pater Gottfried, bei Radio Gloria.
Ja, grüezi, Frau Marti.
Pater Gottfried, wo liegt denn der Ursprung des Opfers? Zum Beispiel Paulus schrieb, man soll das jüdische Volk segnen und einen Beitrag leisten, Korinther 1, Kapitel 16.
Ja, der eigentliche Ursprung ist das, was Sie jetzt eben angetönt haben, ist der Apostel Paulus, dem es ein Anliegen war, dass er in die Christengemeinde, in die Diaspora gekommen ist und dort auch Geld gesammelt hat, das er dann nach Jerusalem für die Gemeinde dort verwendet hatte. Er hat also eigens die Christen aufgerufen, die Urgemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Das ist dann eigentlich weitergegangen. In der frühen Christenheit hat man immer auch den Blick auf das Heilige Land natürlich nicht vergessen. Die Gemeinschaft dort wurde auch vom Westen unterstützt, vor allem auch durch Missionare. Und im Mittelalter sind es dann die Franziskaner, die eigentlich seit 1200, Grunde genommen seit genau 800 Jahren, seit 1220 im Heiligen Land sind, waren immer auch bestrebt, dass sie aus ihren Heimatprovinzen finanzielle Beiträge bekommen haben.
Ja, und welche Zielsetzung verfolgt man mit diesem Karfreitagsopfer?
Ja, das Karfreitagsopfer ist eigentlich gedacht für die Christen im Heiligen Land. Das heißt, hier in der Schweiz haben wir das miteinander geteilt, nämlich der Schweizerische Heiliglandverein und das Schweizerische Kommissariat des Heiligen Landes teilen sich dieses Opfer. Nämlich, weil der Heiliglandverein eben auch Projekte im Heiligen Land hat. Dieser Verein besteht seit Anfang des 19. Jahrhunderts und seit 1983 machen wir zusammen die Vorbereitung für das Karfreitagsopfer für alle katholischen Pfarreien in der Schweiz. Dazu veröffentlichten jeweils auch die Schweizer Bischöfe regelmäßig ein Hirtenwort, das dann zur gemeinsamen Kollekte ermuntert. So geben wir, also der Präsident des Heiliglandvereines und ich, dann einen Brief heraus zu diesem Opfer und das ist dann eigentlich von den Bischöfen auch unterzeichnet. Beide Institutionen, der Schweizerische Heiliglandverein und das Kommissariat des Heiligen Landes, arbeiten intensiv zusammen. Es ist also nicht eine Konkurrenz. Das ist eigentlich wunderbar, dass wir so in einem guten Einvernehmen stehen. Mein Sekretär geht auch regelmäßig an den Sitzungen des Schweizerischen Heiliglandvereins teil. So kann der Austausch dann geschehen unter dem Kommissariat und dem Schweizerischen Heiliglandverein. Und wie gesagt, alle diese Gelder kommen an diese beiden Institutionen vom Heiliglandopfer in der Schweiz. Die Hälfte Heiliglandverein, die andere Hälfte eben wir vom Kommissariat des Heiligen Landes.
Wieso gibt es zwei so Organisationen? Wieso fusionieren diese nicht zusammen?
Ja, das muss man einfach sagen, dass das Kommissariat des Heiligen Landes eigentlich eine sehr alte Institution ist. Und diese Institution, die ist weltweit. Also wir haben an die 80 Kommissariate auf der ganzen Welt. Und diese gehen zum Teil bis an die Anfänge der Franziskanermission zurück, also das heißt ins 13., 14. Jahrhundert. Denn die Kommissaren waren eigentlich so eine Art wie, man könnte sagen, Vertreter des Kustos des Heiligen Landes in ihrer Region oder in ihrer Heimat. Überall, wo es Franziskaner gibt, weltweit gesehen, gibt es auch Kommissariate. Heiliglandvereine gibt es natürlich auch an verschiedensten Orten. Mir ist auch bekannt, ja zum Beispiel in der deutsche Heiliglandverein, das ist eine relativ große Institution. Andere in anderen Ländern gibt es auch, weiter bekannt sind sie mir nicht. Ich glaube, ja, das mit der Fusion ist wahrscheinlich insofern ein bisschen schwieriger. Sie müssen sich vorstellen, wir vom Kommissariat unterstützen eigentlich mehr oder weniger die Arbeit unserer Brüder im Heiligen Land. Und der Heiliglandverein hat weitere Projekte auch des Patriarchates von Jerusalem. Also nicht nur die Franziskaner, sondern die haben dann ganz eigene Dinge. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich gut, dass wir noch so zwei Institutionen sind, eben zumal, dass unsere Institution des Kommissariates wohl, wie gesagt, schon eben weltweit auch vertreten ist.
Dann hat die Federführung die Franziskaner beim Kommissariat des Heiligen Landes.
Ja, das ist so. Wir tun das auch oft als Franziskanerkommissariat anschreiben, denn wenn es einfach Kommissariat heißt, das ist sowieso ein eigenartiger Titel. Man denkt da vielleicht an eine Polizeistation oder irgendetwas so, das hat mit dem eigentlich nichts zu tun. Das ist einfach ein alter Name. Wir haben vor mehreren Jahren einmal in einem Kongress weltweit der Kommissare darüber nachgedacht und uns gefragt, ob wir nicht diesen Titel ändern sollten, damit es den Leuten heute verständlicher ist. Und wir sind dann davon abgekommen, weil wir gesagt haben, das ist ein sehr alter Titel, der, wie gesagt, ins 13. Jahrhundert zurückgeht und dass das einfach eine Institution ist. Wir sollten das nicht ändern. Wir könnten auch sagen, Missionsprokurator für das Heilige Land, das ist eigentlich, das wäre das Gleiche.
Das heißt also, die Kommissariate sind weltweit vertreten und dann gibt es regionale Verantwortliche, wie Sie zum Beispiel, Pater Gottfried für Liechtenstein und Schweiz.
Ja, das ist auch so, man wird also offiziell von unserer Provinzleitung, wurde ich dazu berufen, dass ich diese Aufgabe wahrnehmen muss. Und ich wurde dann auch vom Kustos des Heiligen Landes bestätigt. Da ist also ein ziemlich reger Kontakt da mit Jerusalem. Das ist also dem Kustos, also dem Oberen des Heiligen Landes, auch ein Anliegen, dass er diese Brüder kennt, die in der Heimat für seine Institution sammeln. Seit 16 Jahren mache ich das, wobei arbeite ich schon für das Kommissariat seit 20 Jahren. Ich war zuerst Vizekommissar und habe also dann dort schon ziemlich einen guten Einblick bekommen. Und also kann sagen, heute sind es 20 Jahre her, dass ich diesen Dienst tue. Und es ist natürlich dann ganz wichtig, dass man diese Situation nicht nur jetzt aus Büchern kennt, sondern dass man auch noch vor Ort gewesen ist, dass man auch gesehen hat, was für Projekte sind da, wofür werden wir dann in der Heimat sammeln und was ist eigentlich unsere Institution, was will die Und wichtig ist eben auch, dass wir auch in der Schweizerischen Bischofskonferenz da natürlich auch einen Status haben. Also das ist nicht nur einfach ein kleines Vereinchen, sondern wirklich, das ist eine Institution, die wesentlich zur Missionsarbeit des Franziskanerordens gehört, weltweit gesehen.
Wieso sind die Franziskaner explizit in Israel so stark und etabliert?
Ja, das hat eigentlich wohl seinen Grund. Das sind jetzt genau 800 Jahre her, dass der heilige Franziskus seine ersten Brüder auch ins Heilige Land geschickt hat. Damals sind in ganz Europa Brüder hingesandt worden und eine von diesen wichtigen Orten ist auch das Heilige Land. Franziskus selber ist 1219 zum Sultan nach Ägypten gekommen. Das war damals während des vierten Kreuzzuges. Im Waffenstillstand hatte er die Gelegenheit, dass er dem Sultan Malek el-Kamil begegnen konnte. Es war eine ganz wichtige Situation in dem Sinn, weil Franziskus wollte ja nicht irgendwie als Kämpfer, als Streiter gehen, sondern er wollte eigentlich nur als Bote des Friedens. Er wollte diesem Sultan nur von Jesus erzählen und nicht so sehr sein Land erobern. Und gerade auch durch diese wichtige Begegnung Sultans mit dem heiligen Franziskus hat dann die Kirche offiziell 1342 unter Papst Clemens VI. Den Franziskanern die Aufgabe anvertraut, die heiligen Stätten zu bewachen, zu behüten. Von daher kommt das Wort Kustodie. Kustodiere heißt eigentlich wachen, behüten. Und offiziell sind die Franziskaner im Auftrag des Papstes an diesen Städten. Und das sind doch eigentlich relativ viele Heiligtümer, wenn wir denken, es sind also über 50 biblische Heiligtümer, die sie betreuen. Es sind an die 30 Pfarreien, wo sie tätig sind, 15 Terra Sancta Schulen, also das sind Schulen von der ersten Primarklasse bis zur Matura, wo sie vor allem auch in wichtigen Zentren wie Nazareth, Jerusalem, Akko, Jaffa und auch im Libanon wirklich junge Menschen erziehen. Dann ist auch eine wichtige Aufgabe der Franziskaner. Seit dieser Zeit sind natürlich auch die archäologische Arbeit. Man muss sehen, dass gerade in den letzten Jahrhunderten, also so angefangen im 19. Jahrhundert, sehr viele Ausgrabungsarbeiten getätigt worden sind, vor allem an diesen christlichen Stellen, die die Franziskaner eigentlich betreuen. Und da ist eigentlich ein wichtiger Dienst auch die Ausgrabungen, wenn wir jetzt zum Beispiel bedenken, dass in den 50er, 60er Jahren in Nazareth eine sehr umfangreiche Ausgrabung getätigt worden ist, anlässlich, dass man dort eine neue Kirche gebaut hat, die dann in 1969 eingeweiht worden ist. Und bevor diese Kirche gebaut wurde, hat man das ganze Gebiet dort um die Grotte herum archäologisch untersucht und es sind da wirklich wunderbare Dinge zutage gekommen. Man kann jetzt wirklich nicht sagen, ja, die Franziskaner haben halt dort ein schönes Örtchen, wo man halt so von der Mutter Gottes erzählt, ob das genau gewesen ist, ob nicht. Nein, man hat genaue Dinge gefunden, wie zum Beispiel, dass es sicher zur Zeit Jesu, dass um die Grotte herum bewohnt war, dass Leute dort gelebt haben, dass zum Beispiel dann auch um die Grotte herum verschiedene Inschriften gefunden wurden. Eine der schönsten Inschriften, die eigentlich bestätigt hat, dass das nicht einfach nur einen schönen Kultort ist, sondern dass hier schon frühchristliche Zeit das Ave Maria hingeschrieben wurde, Chaire Maria, muss ich vorstellen, im 2. Jahrhundert hat man das gefunden. Das war für unsere Archäologen natürlich auch wieder ein Beweis mehr der Echtheit dieses Heiligtums. Oder ich möchte sagen auch zum Beispiel Kapharnaum, diese Stadt, in der Jesus am meisten Wunder getan hat, wo Jesus auch die berühmte Brotrede gehalten hat, wo Jesus die Schwiegermutter des Petrus geheilt. Es gibt so viele Episoden, es würde jetzt zu weit gehen, den Rahmen sprengen, das alles aufzuzählen. Man wusste am Ende des 19. Jahrhunderts, dass da am See so ein biblischer Ort Kapharnaum ist, aber jetzt ganz konkret wusste man es nicht. Man begann zu graben und es war wunderbar. Unsere Brüder haben also das Haus des Petrus gefunden. Das war auch wieder ein genauso mit Inschriften durch ganz alte Pilgerberichte aus der byzantinischen Zeit bestätigt, dass hier wirklich das Haus des Petrus war. Man hat also, man kann sagen, aus einem kleinen Ruinenfeld hat man da eine Stadt gehoben und man kann sagen, man hatte Beweis genug, dass das wirklich echt ist, das Haus des Petrus. Und in diesem Haus hat sich Jesus ja auch aufgehalten. Nicht umsonst heißt es beim Eingang dort im Heiligtum, dies ist die Stadt Jesu, weil Jesus hat hier die meisten Wunder getan.
Also ihr seid sehr vielschichtig eingesetzt im Heiligen Land, die Franziskaner. Wie viele Franziskaner sind da vor Ort?
Ja, alle zusammen, das sind wahrscheinlich an die 300. Man muss sagen, es gibt da verschiedene Gruppierungen. Es gibt also Brüder, die sogenannte Söhne des Heiligen Landes sind. Das sind dann eigentlich solche, die vor allem auch aus dem Gebiet stammen. Also wir haben eine ganze Reihe der Arabisch Sprechenden, sind aus Syrien, aus Palästina, aus dem Libanon. Und das ist natürlich ihre Heimatprovinz, die sind dann dort eingetreten. Aber diese Institution war seit Beginn eine internationale Provinz. Und der Orden ruft auch immer wieder auf, dass Brüder aus der ganzen Welt für eine bestimmte Zeit auch im Heiligen Land wirken können. Also die eigentlichen Söhne sind die, die zur Provinz des Heiligen Landes gehören. Andere sind dann eigentlich die, die Missionare auf Zeit sind, die für ein Jahr, für drei Jahre, dann vielleicht auch manche für 20 und noch mehr Jahre dort als Missionare tätig sind, aber noch zu ihren Heimatprovinzen gehören. Also im Ganzen sind es etwa 300. Ich würde sagen, etwa die Hälfte davon wären eigentliche Mitglieder der Kustodie des Heiligen Landes, also sogenannte Fili, die Terra Santa, also Söhne dieser Provinz.
Was ist Ihre Aufgabe im Kommissariat und was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, dieses Kommissariat hat ja nichts mit Polizei zu tun, sondern das heißt, im Grunde genommen ist der Kommissar ein Vertreter des Kustos des Heiligen Landes in seiner Heimat. Also ich bin das jetzt hier in der Schweiz und in Liechtenstein. Ich sammle im Grunde genommen Gelder für diese Mission. Ich könnte sagen, es ist ja auch eine Art Missionsprokur der Franziskaner für das Heilige Land. Diese finanzielle Unterstützung ist gedacht für die verschiedensten, vielfältigen Arbeiten der Franziskaner im Heiligen Land. Der Kommissar ist auch einer, der versucht, Bekenntnis und Verehrung der Städte der Bibel zu fördern. Das heißt, ich werde immer wieder eingeladen, auch in Pfarreien, wo ich dann über dieses Thema Heiliges Land, also vor allem auch über unseren Dienst als Franziskaner im Heiligen Land berichte. Und ein weiteres ist, dass ich selber bis jetzt anhin, habe ich das getan, Pilgerfahrten ins Heilige Land organisiert und dann im Heiligen Land selber auch begleitet. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe von mir oder beziehungsweise vom Kommissar, weil man möchte den Menschen in der Heimat dieses Heilige Land erschließen, zeigen und auch die Möglichkeit ist da dann gegeben, dass sie sich selber diese Projekte, diese Arbeiten im Heiligen Land selber sehen können, was die Franziskaner tun. Vielleicht kann ich noch auf zwei Dinge, das sind eher ein bisschen spezielle Dinge, spezifisch schweizerisch, noch hinweisen. Wir haben genau vor 50 Jahren ist die Verkündigungsbasilika neu gebaut worden, beziehungsweise neu eingeweiht worden. Und an diesem Bau dieser Basilika haben die verschiedensten Länder mitbezahlt, mitfinanziert. Ich möchte darauf hinweisen, dass in der Kuppel dieser Basilika, da gibt es, ich bin jetzt nicht mehr genau sicher, sind es jetzt 18 Fenster oder sind es 16 Fenster, spielt es keine Rolle, aber diese Fenster sind von einem Schweizer Künstler Joko Ebischer aus Fribourg gemacht und sind eigentlich durch unseren Kommissar damals, Mitbruder Pater Bernhard Richard, hat da die Gelder gesammelt für diese Fenster, die sind also finanziert worden in den 60er Jahren. Dann etwas Neueres, das ist unter meiner Führung dann gewesen, nämlich wir haben im Säulengang des Verkündigungsheiligtums in Nazareth gibt es ja die verschiedensten Bilder von marianischen Heiligtümern der ganzen Welt. Und wir haben dann 2016 haben wir das Mosaik Mutter Gottes von Einsiedeln auch dafür Geld gesammelt. Und es ist wirklich von Schweizern finanziert worden und auch aus Leuten von Liechtenstein. Und wir haben dann bei diesem Mosaik der Mutter Gottes von Einsiedeln, sie ist also oben, der Dreiviertel des Bildes ist die Mutter Gottes dargestellt, so wie wir das in die Gnadenkapelle sehen. Dann unten ist das Kloster Einsiedeln und ganz unten sind noch in den vier Landessprachen noch dieses Unsere liebe Frau von Einsiedeln geschrieben. Also das zeigt hier auch wieder eine etwas, was das schweizisch-spezifische, im Schweizischen Kommissariat haben wir dafür gesammelt und dieses Bild ist dann zusammen mit den Brüdern und auch in meiner Gegenwart mit der Pilgergruppe haben wir das zusammen mit dem schweizischen Botschafter im April 2016 eingeweiht in Nazareth. So haben wir jetzt auch ein sehr schönes Marienbild aus Einsiedeln, eine Mosaikarbeit, ein 2 Meter hohes Mosaik von einer Italo-Schweizerin gemacht. Silvia Jecinelle aus Knonau hat dieses Mosaik hergestellt und es ist ein Stolz auch von mir selber und sicher auch von den Pilgern, den Schweizer Pilgern, die das immer wieder sehen, ist ein sehr schönes Bild, dass wir sagen können, wir sind da als Schweiz auch vertreten. Wir haben da auch unsere Beiträge zu dieser Verehrung dieses doch wichtigsten marianischen Heiligtums der Welt, wo dieses große, unerhörte Geschehen ist, dass Gott durch Maria in die Welt gekommen ist, in Nazareth, dass wir das auch zum Ausdruck bringen. Uns ist dieses Heiligtum wichtig, darum haben wir auch dafür Geld gestiftet für diese Tafel aus der Schweiz.
Pater Gottfried, können Sie etwas über die Projekte, die momentan aktuell sind, erzählen? Also einfach einige Beispiele machen?
Jetzt ganz konkret muss ich sagen, ist es jetzt vor Ort das Wichtigste, dass wir jetzt die Mitarbeiter, dass die ihre Honorare bekommen. Im Moment sind es ungefähr 1100 Mitarbeiter, die für die Kustodie arbeiten. Man muss sich da vorstellen, da sind Lehrer darunter, da sind Leute aus der Hotellerie, der Pilgerhäuser, die für die Pilger da sind, Pilgerführer. Da sind auch Leute des technischen Dienstes, die vor allem für den Unterhalt der Heiligtümer schauen. Das sind also ungefähr 1100 Mitarbeiter. Das tönt jetzt natürlich nach einer großen Firma. Das ist tatsächlich so. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, diese Mitarbeiter, die vor allem jetzt auch auf die Pilger konzentriert sind, da fällt jetzt alles weg. Da gibt es im Moment ganz, das ist also fast null, dass da Leute ins Heilige Land kommen. Diese Gruppen fallen weg, eben auch durch diese Pandemie Covid-19 ist alles zusammengebrochen seit dem März. Und wir haben bis anhin versuchten wir, dass wir die Honorare ausbezahlen, so gut es geht, vor allem auch aus die Leute, die dann im palästinensischen Gebiet arbeiten, die haben dann keine Unterstützung vom Staat, die von in Israel haben noch mehr Unterstützung, praktisch auf Arbeitslosen Unterstützung, und bei den anderen fällt das weg, und somit muss also die Kustodie hat bis anhin die Hälfte der Gehälter ausbezahlt. Aber eben das kann sie auch nur, wenn natürlich da auch wieder Gelder einfließen. Darum ist dieses Karwochenopfer, das dieses Jahr eben offiziell ausgefallen ist, jetzt auf den 13. September verlegt und ist so wichtig, weil mit diesen Geldern werden diese Menschen wieder, kann man sagen, bezahlt. Wir wissen auch nicht, wie lange das dauert, wie das, dieses Pilgerwesen wieder aufkommen kann. Das ist im Moment, jetzt ist ja ganz katastrophal, weil die Infizierungen haben sehr stark jetzt zugenommen, und da wird wahrscheinlich kaum jemand von Europa, Asien oder aus Amerika jetzt ins Heilige Land reisen, weil das ist praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Also somit können wir sagen, nagen diese Menschen eigentlich am Hungertuch. Umso mehr brauchen sie unsere Unterstützung.
Das ist ein Projekt. Gibt es noch mehrere Projekte?
Also Projekte gibt es natürlich sehr viele. Ich kann jetzt Ihnen diese nicht direkt aufzählen. Ich möchte nur sagen, dass vor Jahren auch sogenannte Wohneinheiten gebaut worden ist, vor allem für Christen, für junge Familien in Bethlehem. Auf dem Ölberg hat man ganz bewusst Häuser, also Wohnprojekte, diesen Menschen angeboten, dass sie das Land nicht verlassen. Das ist eine große Schwierigkeit, weil gerade auch die Menschen, die eigentlich in palästinensischen Gebieten sind, also im Westjordanland, die haben ein sehr schwieriges Leben. Gerade die Christen sind so zwischen den Juden, Moslems, so in einer Puffersituation. Oft, wenn sie dann ein gutes Studium gemacht haben, es gibt zum Beispiel in Bethlehem eine Universität, in Hebron und so weiter, also die können sich da schon ausbilden, aber eben, wie arbeiten sie dann, was ist dann ihre Zukunft? Und wenn sie dann sehen, da in dem Land gibt es praktisch nichts, dann wandern sie aus. Die Franziskaner haben da Wohnprojekte gemacht, dass also Leute, die, wenn ich zu einem symbolischen Preis die Miete bezahlen, oder wenn es nicht möglich ist, wenn es eine junge Familie ist, wo der Vater vielleicht keine Arbeit hat, dass man ihnen das auch zur Verfügung stellt. Dann sind natürlich auch die Schulen ganz wichtig, das ist nicht zu unterschätzen, das geht hier um die Bildung dieser jungen Menschen, die auch eine Möglichkeit der sogenannten, einerseits der Evangelisierung, andererseits auch der Friedensarbeit sein kann. Ich möchte zum Beispiel sagen, die Klosterschule in Jericho, wo, ich glaube, das sind etwa 1000 Schüler, davon sind, glaube ich, nur etwa 200, 300 Christen. Die anderen sind hauptsächlich Moslem. Jetzt, wenn diese Schüler miteinander in diese Schule gehen, dann werden ihnen auch nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch christliche Werte. Man legt dann zum Beispiel auch Wert darauf, dass gebetet wird. Das heißt zum Beispiel, dass die Moslems dann ihre Gebete verrichten können und die Christen, dass man einfach auch da versucht, friedlich miteinander den Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist die erste Friedensarbeit, die eigentlich hier auch angeboten wird. Also ich denke, darum sind diese Schulen nicht zu unterschätzen, wie das wichtig ist, wenn also Kinder, Jugendliche in einer solchen Schule die Bildung bekommen. Das werden dann auch nicht einmal militante und fanatische Kämpfer, die dann alles, die gegenseitig dann sich umbringen, oder? Sondern das sind dann die Versuchen, irgendwie miteinander im Dialog zu sein. Das ist also eine wichtige. Ich habe zum Beispiel gehört, auch in Jordanien, zum Beispiel, Jordanien ist noch ein friedliches Land, also ich sage das jetzt, weil das gehört genauso zur Kustodie, da haben wir eine ganz große Schule in Amman, und da hat uns der Schulleiter gesagt, bei der letzten Herbstwallfahrt waren wir da, dass ein großer Teil der Regierung, Regierungsmitglieder Jordaniens diese Klosterschule durchlaufen hatte. Und das heißt also schon, dass sie qualitätsmäßig gute Schulen sind, aber auch, dass die von der menschlichen Bildung, von der christlichen Bildung irgendwo profitiert haben. Und im Moment sagt er gerade auch, dass diese wichtigen Leute, die an wichtigen Stellen sind im Land, das ist schon ein Segen, wenn solche Leute dann, wir würden sagen, an die Macht kommen.
Also diese Regierungsleute sind eigentlich in einer franziskanischen Schule gewesen, obschon sie eventuell zum Islam gehören.
Ja, das ist klar. Also nicht, das ist nicht so, dass unsere Brüder dann alle diese missionieren wollen, dass sie dann Christen werden müssen, wenn sie die Schule besuchen. Nein, aber ich denke, die bekommen auch ein gutes Bild vom Christentum. Und die werden dann die Christen auch nicht bekämpfen.
Schön. Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Gottfried Egger. Pater Gottfried ist Kommissar des Heiligen Landes und ist für die Länder Schweiz und Liechtenstein zuständig. Und das heutige Thema ist das Karfreitagsopfer und generell auch das Opfer, was auch der Apostel Paulus in seinen Schriften festgehalten hat. So freue ich mich nun auf die weiteren Ausführungen mit Pater Gottfried. Ja, Pater Gottfried, welche Bedeutung hat denn das Opfer für Israel selber? Registrieren Sie das, dass wir uns engagieren für das Heilige Land?
Also man muss natürlich hier sehen, wenn man da von Israel spricht, also dieses Opfer meint nicht nur Israel, meint nicht nur Palästina, sondern meint im Grunde genommen den ganzen Nahen Osten. Das heißt also, überall wo wir tätig sind, also Sie haben das vorhin schon erwähnt, wir sind in Israel, Palästina tätig, in Jordanien, habe ich gerade vorhin gesagt, Syrien, Libanon, Ägypten, Zypern und Rhodos, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Sachen. Also in Israel, Palästina werden ja vor allem auch Brüder unterstützt, die vor allem für Pilger arbeiten, die Heiligtümer betreuen. Das ist so die Hauptaufgabe auch der Brüder in Israel-Palästina. Dann gibt es in Syrien, da haben wir auch unsere missionarische Arbeit, vor allem jetzt auch nach diesem Krieg in Aleppo, da wird wieder aufgebaut, oder auch in Damaskus selber. Das sind natürlich wieder Missionen, die ganz spezieller Art sind. Man versucht auch dort, denen wirklich wieder neu aufzubauen. Dann ist der Libanon, der hat ja bis vor kurzem sehr viele syrische Flüchtlinge aufgenommen. Und ist jetzt mit diesem Desaster, dieser Explosion, da sind natürlich viele Menschen auch wieder in große Armut hineingekommen. Und ich weiß nicht, wie sie das dann noch verarbeiten, dass sie noch diese Flüchtlinge auch bei ihnen haben. Das ist eine ganz schwierige Situation. Und gerade unsere Brüder, übrigens deren Gemeinschaft in Beirut auch teilweise zerstört wurde durch diese Explosion, die engagieren sich sehr stark für syrische Flüchtlinge. Und ja, das ist schon, und da gibt es eigentlich wieder, wie soll ich sagen, das ist jetzt wieder wie eine Bremse natürlich. Man kann jetzt auch diesen Menschen wieder nur schwieriger helfen, wo man wieder fast bei Null beginnen muss, oder?
Wie groß ist der Schaden von dieser Explosion, Pater Gottfried?
Also ich kann das zu wenig beurteilen. Ich weiß nur, dass unsere Brüder mussten evakuiert werden in Beirut, weil das Kloster ist teilweise zerstört. Der Senior des Klosters, dessen Zimmer wurde ganz, ist also nicht mehr bewohnbar, ist zerbombt, können wir sagen. Und er mit Gottes Schutz ist er ganz eigentlich ohne irgendwelche Wunden davongekommen. Das ist ein Wunder, kann man sagen. Aber wie gesagt, da muss man jetzt wieder neu aufbauen. Die Brüder sind jetzt von Beirut nach Harissa gezogen, weil es ist im Moment dort kein Leben, oder? Das muss jetzt wieder neu aufgebaut werden. Und ich denke, auch da braucht es natürlich wieder Gelder, auch für diese. Wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren, haben wir vom Kommissariat auch ein Projekt unterstützt, nämlich eine Orgel für das Kloster Harissa. Dieses Kloster Harissa ist übrigens der Ort in der Nähe von Beirut, der eigentlich das marianische Nationalheiligtum ist. Und daneben haben wir ein Franziskanerkloster, das dem heiligen Antonius geweiht ist, auch ein kleiner Wallfahrtsort, ein Antonius-Heiligtum. Und die hatten bis anhin nur eine elektronische Orgel. Und wir konnten dann durch Sammlungen, durch Bekannte, auch von einer Orgelfirma, dann für diese Brüdergemeinschaft eine neue Orgel finanzieren, also mit Spendegeldern hier aus der Schweiz. Und dieses Haus ist doch noch wichtig, weil es ist eigentlich das Postulatshaus. Also dort sind jetzt im Moment auch 10 junge Männer, die sich auf den Franziskanerorden vorbereiten. Und dann nachher in die Mission des Heiligen Landes treten werden. Also von daher, dieses Projekt, das wir da unterstützt haben, es ist relativ schnell, haben wir das zusammengebracht. Es ist im Heiligen Land selber, also in Israel-Palästina, wurden zum Beispiel in den letzten 15, 20 Jahren, könnten wir sagen, vor allem durch Spendegelder von Österreich her, wurden die Orgel Nazareth in der Ober- und Unterkirche, die Orgel in St. Salvator in Jerusalem und auch am Heiligen Grab wurden dort hauptsächlich durch Spendengelder von den österreichischen Mitchristen bezahlt. Also ist eigentlich, kann man sagen, hat die Kustodie durch diese Hilfen von vor allem von Österreich, haben die eigentlich soweit gute Ordnung. Wir haben den Brüdern dort.
Kustodie, was kann man sich darunter vorstellen? Können Sie da einige Worte dazu sagen, Pater Gottfried?
Ja, das ist eigentlich eine Missionsgemeinschaft. Also wir können sagen, Kustodie, das ist eigentlich eine Provinz, beziehungsweise eine Unterprovinz von einem Provinz. Man muss sich vorstellen, das war im Mittelalter, als Franziskus die ersten Brüder ins Heilige Land geschickt hat, war das eigentlich die Provinz die Provinz Syrien. Und in der Provinz Syrien gab es dann Unterprovinzen. Da gab es eine, die nannte sich Heiliges Land und eine nannte sich Zypern. Also Unterprovinzen dieser Provinz Syrien. Und dieser Name Kustodie des Heiligen Landes hat sich bis zum heutigen Tag behalten, obwohl die Kustodie des Heiligen Landes ist keine Unterprovinz mehr, wie das in unserer Ordensverfassung eigentlich ist. Also wir haben Provinzen, dann die kleine Institution ist dann Kustodie, die kann abhängig sein von einer Provinz oder eine unabhängige. Das sind also kleinere Regionen, aber diese Kustodie des Heiligen Landes, dieser Name müsste theoretisch auch vom Ordensrecht her geändert werden, aber auch das ist genau das gleiche wie das Kommissariat. Man möchte nicht einen Titel, der jahrhundertelang verwendet wurde, jetzt einfach auf die Seite stellen, weil es ist auch ein Begriff. Kustodie des Heiligen Landes bedeutet für viele Heiligtümer, heißt Arbeit für die Pilger, heißt Pilgerhäuser wie Casanova, heißt auch Klosterschulen, heißt Archäologie, heißt verschiedene anderes noch. Also wir haben, ist eine sehr große Institution, könnte man sagen, die Kustodie des Heiligen Landes. Und dazu kommt, dass eigentlich die Brüder das im Namen der Kirche verwalten. Wir sind ja eigentlich Bettelbrüder, Franziskaner sind Bettelbrüder, die im Grunde genommen keinen persönlichen Besitz haben. Ja, wie ist es denn das, wenn es gesagt wird, ja, das Heiligtum da, das gehört den Franziskanern, das gehört im Grunde genommen der Kirche, das gehört im Grunde genommen der Weltkirche. Aber die Franziskaner sind die Vertreter, die das im Namen der Weltkirche eigentlich verwalten. Und so ist auch diese Institution, gibt auch im Namen der Weltkirche, könnte man sagen, Arbeit. Im Namen der Weltkirche auch wird Schule getätigt, wird Archäologie betrieben und so weiter.
Wie soll ich mich jetzt als Katholikin verhalten? Und zwar soll ich nur am 13. September eine Spende machen für das Heilige Land oder soll ich auch unter dem Jahr peu à peu etwas bezahlen?
Ja, wir sind natürlich sehr dankbar, wenn Sie am 13. September dieses sogenannte Karwochenopfer unterstützen. Aber wir sind natürlich auch froh, wenn Sie auch unter dem Jahr das tun. Wir selber haben eine Zeitschrift, die nennt sich Im Land des Herrn, Franziskanische Zeitschrift für das Heilige Land. Diese Zeitschrift erscheint viermal jährlich und hat immer auch gute Berichte über das Heilige Land, also biblische Berichte, geschichtliche Berichte, durch die momentane Situation, wie es jetzt diese Krise auch, wird auch berichtet, wie das ist im Heiligen Land. Und diese Zeitschrift ist eigentlich ein Betrag von 20 Franken pro Jahr. Unterstützt man das Heilige Land, das ist natürlich auch etwas Gutes. Man kann aber auch andere Projekte, die sich dann eine Unterinstitution, die sogenannte ATS Terra Santa, kann man auch unterstützen. Da kann man auch unter dem Jahr immer wieder auch einbezahlen. Da gibt es sogenannte proterrasancta.org, da kann man auch online spenden.
Ja, Pater Gottfried, möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das Heilige Land unterstützen. Vergessen Sie nicht, wir Franziskaner haben eine wichtige Botschaft, dass wir da in diesem Land, wo Jesus Mensch geworden ist, wo Jesus für uns das Leben hingegeben hat am Kreuz, dass wir diese Orte beschützen. Kustodiere heißt eigentlich bewachen. Kustodiere des Heiligen Landes sind Wächter der heiligen Stätten, dass das weiter möglich sein kann, dass auch weiter Christen im Heiligen Land leben können, braucht es wirklich, die brauchen jetzt besonders unsere Solidarität, denn es wäre schade, wenn noch mehr Christen aus dem Heiligen Land ausziehen, denn das Heilige Land möchte ja nicht zu einem Ballenberg verkommen, wo man einfach nur museale Stätten hat und sonst eigentlich dann nichts, sondern eben es müsste wirklich weiter vor Ort das Christentum gelebt werden, um das eben, dass man den Christen hilft, sie unterstützt und sie auch ermuntert, im Heiligen Land zu bleiben und nicht auszuwandern.
Herzlichen Dank, Pater Gottfried, und so wünsche ich Ihnen und der ganzen Gemeinschaft einfach reichen Gottessegen und möge man möglichst viele finanzielle Mittel zusammentragen können, auch dass die geschuldeten Löhne von diesen 1100 Mitarbeitern bezahlt werden können und auch die Not in dem Sinne von der Explosion in Beirut, dass man da etwas leisten kann und unterstützen kann. Ich danke Ihnen, Pater Gottfried, und wünsche Ihnen einfach alles Gute.
Herzlichen Dank, Frau Marti.
Würden Sie uns abschließend noch der Segen erteilen?
Durch die Fürbitte der heiligen Gottesmutter Maria, des heiligen Franziskus, des heiligen Landes, segne, behüte und begleite Sie jetzt diese Tage der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.